Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und dies ist Episode 94. Die Gespräche hier im Podcast drehen sich ja üblicherweise um Bildungsfragen und Bildungspolitik ist ja auch immer so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft. Heute möchte ich das Thema mal in die Gegenwart holen und die Frage stellen, wie es Kindern, Jugendlichen und Familien heute in Berlin geht. Es geht um die Förderung des Miteinanders hier in der Stadt und nicht zuletzt auch um die Frage, wie man Extremismus jeglicher Art den Nährboden entziehen kann. In der zurückliegenden Woche wurde der Familienbericht 2025 übergeben, der unter anderem fordert, die Teilhabechancen von Kindern zu verbessern. Die Pädagogin Susanne Mirau schrieb dieser Tage, wer das Kindeswohl stärken will, muss nicht nur in Bildung investieren, sondern auch in Bedingungen, unter denen Familien leben. Durch mehr Zeit für Familien statt steigende Wochenarbeitszeiten, gezielte Elternbildung von Anfang an, konkrete Programme zur Bindungsförderung und ganz besonders den Abbau sozialer Ungleichheit und Benachteiligung. Ich pack's mal in die Shownotes. Was der Berliner Senat in dem Bereich macht und warum, möchte ich von meinem heutigen Gast erfahren, der Senatorin für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin, Katharina Günther-Wünsch. Herzlich willkommen, Frau Senatorin.
Hallo, Herr Fechner.
Zum vierten Mal in diesem Podcast, zum dritten Mal als Senatorin. Wir hatten es gerade. Das Bildungswesen auch in Berlin segregiert nach dem Ergebnis von erbrachten oder erwarteten Schulleistungen. Diese sind aber wiederum maßgeblich beeinflusst von verschiedenen Parametern, beispielsweise Migration, Armut und Behinderung. Ist ja ein Thema, was oft besprochen wird. Das Schulwesen schafft es nicht, wirkliche Chancengleichheit und Teilhabe herzustellen. Wo soll für Kinder und Familien mit verschiedensten Hintergründen und Lebensrealität dann Begegnung stattfinden und gegenseitiges Verstehen und Verständnis füreinander wachsen? Wo sollen Kinder eine Begegnung mit verschiedensten Lebensrealitäten auf Augenhöhe erleben können, wenn nicht in der Schule?
Wahnsinnig komplexe Frage zu Beginn.
Richtig, holen Sie aus.
Ich gebe mein Bestes. Also zu Beginn sage ich tatsächlich jetzt mal aus meiner Erfahrung als Pädagogin heraus, das Bildungssystem ist segregierend, das stimmt, Herr Fechner, aber da ist Berlin tatsächlich schon sehr, sehr weit vorangekommen im Vergleich zu den 15 anderen Bundesländern. Wie gesagt, auch aus der eigenen Erfahrung aus anderen Bundesländern. Aber, und das sagt ja auch die Forschung, das sagen verschiedene Studien, wir haben natürlich noch Luft nach oben. Das heißt, wir müssen besser werden, wenn es darum geht, die Herkunft der Kinder zu entkoppeln von ihren eigenen Bildungschancen und dann auch Bildungserfolgen. Was machen wir in Berlin? In Berlin sind wir, und da schaut der Rest der Republik ganz neidisch zu uns, sehr weit vorne, wenn es darum geht, Unterstützung und Beratungsangebote für Familien zu machen. Das heißt, wir haben die Familienservicebüros, wir haben Familienzentren, wir haben die in den letzten Jahren auch stetig ausgebaut. Auch in der Zeit, in der wir jetzt Verantwortung haben, in der ich in diesem schönen Büro hier sitzen darf. Warum machen wir das? Weil wir natürlich dort vor Ort wirksam werden wollen, wo wir Familien antreffen. Und das sind Kitas, das sind Grundschulen oder grundsätzlich Schulen. Deswegen haben wir dort Leute sitzen, die tatsächlich auf die unterschiedlichen Bedarfe und Bedürfnisse von Familien eingehen, indem sie beraten, indem sie verweisen, indem sie unterstützen, indem sie zuhören häufig nur, aber auch indem sie Angebote insbesondere gezielt für Eltern machen. Das können Angebote sein zur Erziehungsarbeit. Also wie kann ich in bestimmten Situationen reagieren? Das sind Angebote zur Bildungsförderung. Wie kann ich mein Kind unterstützen bei bestimmten Herausforderungen im Schulalltag? Das können aber auch ganz andere Themen sein, wie zum Beispiel Sprachbildung, Umgang mit Behörden, wo kann ich zu welchem Dienst gehen, um mir noch was zu holen als Familie. Das haben wir inzwischen in sehr, sehr vielen Grundschulen, das haben wir zum Teil auch in Kitas, das haben wir ausgelagert, aber trotzdem niedrigschwellig als Familienservicebüros. Und was mich dann freut, ist, dass wir auch mit dem Bund langsam in die Situation kommen, dass insbesondere in Familienservicebüros auch digitale Antragstellung möglich ist. Das heißt, wenn wir schon Familien haben, die auf unterstützende Leistungen angewiesen sind, dass wir dann auch sagen, es wird unbürokratischer. Das hat was mit dem Gang zu Behörden zu tun. Das hat aber auch was mit Sprache und viel Papierkram zu tun, den nicht jede Familie gleich gut bewältigen kann. Da sind die ersten Schritte auf Bundesebene gegangen. Das kann auch das Land Berlin nicht alleine. Ich freue mich aber, dass wir das gerade in den Strukturen, die wir vorher schon geschaffen haben, mit vereinen können.
Okay, jetzt haben Sie ganz viel über die Eltern gesprochen, wo die Eltern Beratungsangebote finden. Aber wie bringen wir die Kinder zusammen? Also ich merke das auch, wenn ich im Schulkontext unterwegs bin hier in Berlin, dass sich die Milieus teilweise wirklich komplett voneinander entkoppelt haben und eigentlich auch gar nicht mehr so richtig umeinander wissen. Und das ist auch was, was ich dann später unter Erwachsenen merke, dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, was ist eigentlich die Lebensrealität des anderen in dieser Gesellschaft.
Ein Satz noch vorneweg. Mhm. Also ich glaube, wir brauchen stabile Eltern, um wirklich auch stabile Kinder zu haben und Elternhäuser, die ihre Kinder bestmöglich unterstützen. Deswegen ist es mir schon wichtig, auch wirklich die Elternarbeit immer mit im Blick zu haben und mitzudenken, wenn wir darüber sprechen. Ja, wir haben Situationen, wo in den letzten Jahrzehnten die Stadt so entwickelt worden ist, dass wir teilweise bestimmte kulturelle, religiöse Kreise voneinander getrennt haben, vielleicht auch soziale Milieus. Es ist ja auch nicht alles immer scharf, voneinander zu trennen. Das ist aber nicht nur eine Aufgabe der Bildungspolitik. Das ist auch eine Frage von Stadtentwicklung. Das ist eine Frage, wie schaffe ich Begegnungsmöglichkeiten? In Grundschulen haben wir halt immer das Credo, kurze Beine, kurze Wege. Das heißt, dort, wo ich wohne, gehe ich zur Grundschule. Da ist es immer noch relativ schwierig, tatsächlich eine Durchmischung, wie Sie es gerade ja auch angesprochen haben, zu schaffen. Da können wir aber Begegnungen außerhalb von Schule schaffen. Da haben wir nicht nur Träger, die diverse Workshops anbieten, sondern da gibt es auch schlichtweg außerschulische Bildungsorte. Da gibt es die Möglichkeiten, dass Grundschulen auch jetzt schon übergreifend zusammenarbeiten in Projekten. Ich glaube, spannender wird die Frage dann noch im weiterführenden Schulbereich. Einfach rein schulrechtlich ganz Berlin als Einzugsgebiet. Das heißt, de facto kann jedes Kind in Gesamt-Berlin irgendwo auf eine Schule gehen. Die Lebensrealität setzt dem Grenzen. Das hat was mit Fahrzeiten, Fahrtwegen, Erreichbarkeit und Profilierung zu tun. Aber da sehen wir auch schon eine deutlichere Durchmischung an weiterführenden Schulen. Und da ist auch mein Wunsch, dass wir da besser werden. Das geht aber übrigens auch nicht ohne Eltern gänzlich. Mhm. Denn Sie haben es gerade gesagt, ja, erzählen Sie mal bestimmten Eltern an einem vielleicht, wie Sie es auch beschrieben haben, ausgewählteren Schulstandort, dass wir jetzt die Hälfte der Schulplätze mit einem Schulstandort kombinieren, der vielleicht bisher nicht so nachgefragt war, wo vielleicht die Erwartungshaltung besteht, dass es dort herausfordernder ist. Das muss vorbereitet werden. Das kann man nicht einfach per Order Mufti von oben anordnen. Das muss, wie gesagt, mit allen Akteuren besprochen werden, aber da ist mit Sicherheit noch die Möglichkeit, das zu optimieren.
Genau, Sie hatten das gerade gesagt, das betrifft natürlich die Zuständigkeitsbereiche mehrerer Verwaltungen, unter anderem auch der Stadtentwicklungsverwaltung. Ich würde mal ganz gerne gucken, was ist denn sozusagen im Handlungsrahmen der Bildungsverwaltung? Da fallen mir jetzt irgendwie so zwei Themen ad hoc ein, beziehungsweise habe ich die auf meinem Zettel. Das eine ist, auch oft diskutiert, die Frage von der Beschulung von geflüchteten Jugendlichen. Wenn sozusagen die Idee eigentlich ist, diese Jugendlichen in Regelschulen unterzubringen, warum bauen wir dann Willkommensschulen in Berlin?
Also es gibt ja per Definition gar nicht nur einen einzigen Weg. Mhm. Ich glaube, uns alle eint der Wunsch, dass wir den zugezogenen jungen Menschen eine Möglichkeit geben wollen, anzukommen, sich zu integrieren. Wir haben aber die Realität in Berlin, dass uns wirklich nach wie vor über 20.000 Schulplätze fehlen. Und wir haben allein in den letzten 3 Jahren fast 15.000 schulpflichtige Kinder alleine aus der Ukraine bekommen. Da zähle ich all die anderen Länder, aus denen wir weiterhin auch schulpflichtige Kinder bekommen haben, nicht dazu. Wir sehen aber jetzt nicht zehntausende Kinder auf der Straße sitzen, sondern ganz klar sind diese Kinder alle entsprechend der Schulpflicht auch in unseren Schulen untergebracht. Die Dimension und die Zahl, die ich gerade deutlich gemacht habe, zeigt aber das Ausmaß der Aufgabe, der wir uns gegenüber sehen. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, das geht halt nicht mit diesem einen, zwei, drei Stühlen mehr im Klassenzimmer, wenn wir Klassenfrequenzen schon seit 10 Jahren überschreiten. Denn wir müssen ja auch immer an die Machbarkeit denken. Das heißt, da vorne stehen Pädagogen und da wissen wir, dass das Land Berlin auch nicht super auskömmlich versorgt ist. Die müssen diese Aufgabe auch bewältigen können. Und dann sage ich immer, eine Willkommensklasse, wo ich 12, maximal 15 Kinder drinne habe. Und wenn das gut organisiert ist, vielleicht auch mit einem Sprachniveau oder einer Muttersprache, gerade bei den ukrainischen Kindern, die kann ich schneller fit machen mit einer Lehrkraft vorne und vielleicht schneller ins Regelschulsystem überführen, weil sie dann auch im Regelunterricht folgen können, weil vorher begrenzt auf sie eingegangen ist, sehr individuell und speziell im Sprachförderbedarf, als wenn ich sie alle in der überlasteten Schulplatzsituation, die wir haben, ins Regelschulsystem gebe. Deswegen ganz klar die Entscheidung, in Zeiten, wo sowohl die Ressource Raum als auch die Ressource Lehrer knapp ist, das zu zentrieren, knappe Ressourcen zu zentrieren. Aber, und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Fechner, das muss begrenzt sein. Das darf auf gar keinen Fall auf Dauer angelegt sein. Sondern wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese Kinder entsprechend ihre eigenen Entwicklungen ins Regelschulsystem dann überführt werden und integrativ beschult werden.
Was ist der Zeithorizont, den Sie sich da stecken?
Ich würde da immer gerne auf die Kinder gucken und nicht meinen Zeithorizont nehmen. Und wir haben Kinder, lassen Sie mich das ganz kurz ausführen, die sind nach 3 Monaten sprachfit, weil die einfach auch mit einer entsprechenden Sprachkompetenz anhaben. Wir haben aber auch Kinder, die kommen aus Ländern, wo sie selber nicht beschult worden sind in der Muttersprache. Und da dauert das Ganze dann halt wirklich länger. Also es gibt keinen festen Zeitrahmen.
Okay, also weil wir wissen ja auch alle, wenn man halt so einen Schulstandort erstmal hinstellt, dann ist der ja da.
Sie sprechen sicherlich von Tegel, von der Willkommensschule in Tegel.
Beispielsweise.
Eine andere haben wir ja noch gar nicht.
Ein Tempelhof soll jetzt eröffnet werden demnächst, wenn jetzt
richtig. Tempelhof muss erstmal gebaut werden, das dauert nochmal ein Zeitfenster X, aber.
Aber das ist ja aber auch wieder eine Planung. Also da war ja dann die Entscheidung, okay, wir bauen quasi zentral einen Standort, anstatt dezentral mehrere Standorte zu entwickeln.
Aber Herr Wechner, wenn ich in Tegel immer noch die Situation habe, 5000 Menschen leben in Tegel. Jede Statistik sagt, dass ein Drittel in dieser Ankommenssituation schulpflichtige Kinder sind. Das sind bei 5000 über 1500 junge Menschen, die eine Schulpflicht haben. 1500 Menschen in dem Bezirk Reinickendorf und in den umgebenden Bezirken zu versorgen, die gleichzeitig auch, also gerade Reinickendorf, mit einer hohen Schulplatzknappheit kämpft. Das ist einfach verantwortungslos. Und dann zu sagen, so war es nämlich in den Jahren davor, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, sie schauen monatelang, wir haben Kinder gehabt, die haben 6, 8 Monate gar kein Angebot gehabt, auch kein Sprungbrettangebot, gar nichts. Zu sagen, wir bauen dort einen Standort hin, der den Bedürfnissen vor Ort gerecht wird und sagen, dort sind jetzt Angebote, wo jeden Tag für 5 bis 7 Stunden Pädagogen sind und von der Grundschule bis zur 10. Klasse ein Bildungsangebot machen, ist, glaube ich, allemal mehr wert, als zu sagen, ich gucke umliegend, denn nochmal, ungefähr 1000, teilweise auch mehr schulpflichtige Kinder hat Tegel nach wie vor. Das ist nicht einfach zu verteilen auf die Umgebung.
Nee, das ist klar. Wie ist denn da der Austausch im Senat miteinander? Also das, Sie hatten ja vorhin schon die Stadtentwicklungsverwaltung ins Gespräch gebracht. Jetzt haben Sie damit argumentiert, dass die ja alle zentral an diesem Standort mehr oder weniger auch wohnen. Wie ist denn die, glaube ich, was anderes. Oder untergebracht sind. Hm? Ja, der Spiegelartikel, den fand ich einigermaßen erschreckend, der da vor einer Weile kam. Wie ist denn da die Planung, wenn es darum geht, diese Menschen zu verteilen im Stadtgebiet in vernünftigen Wohnungen oder Unterkünften?
Also den Plan macht...
dann könnte man sie auch schulisch verteilen.
Das stimmt und das teile ich. Den Plan macht aber die Sozialverwaltung von Frau Kieseltepe. Wir sind da in einem Austausch und ich erhoffe mir da auch sehr, das ist auch immer unsere Bitte gewesen an die Sozialverwaltung, Integrationsverwaltung, uns da bitte immer mitzudenken. Denn wenn wir Unterkünfte für geflüchtete Menschen bauen, je nachdem auch wie umfangreich sie sind, wie groß sie sind, müssen wir in der Umgebung schauen, dass wir dort Kita und Schulplätze mit vorhalten beziehungsweise mit bereitstellen. Entweder das eine oder das andere, auf jeden Fall in unsere Systeme gucken. Wir sind da, es gibt die Taskforce Flüchtlinge, da wird das auf Arbeitsebene, auf Staatssekretärsebene und auf Senatorenebene besprochen. Aber den Plan für die Verteilung macht tatsächlich Asgiba.
Okay, die Frage habe ich Maja Lasic neulich im Podcast schon gestellt. Sie haben jetzt auch die Zusammenarbeit mit Frau Kieseltepe in den Raum gestellt. Wie ist denn eigentlich gerade so die Zusammenarbeit in der Koalition?
Also ich empfinde die Zusammenarbeit immer als konstruktiv, auch die letzten 2 Jahre. Nicht nur geräuschloser als die Jahre davor, sondern tatsächlich auch zielführender. Dass man nicht immer eine Meinung ist, ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache, sonst hätten wir dasselbe Parteibuch. Also das gehört einfach dazu. Wir haben einen Koalitionspartner, der gerade auch in der Verwaltung vorher Verantwortung übernommen hat. Und wenn man hier Dinge ändern möchte, dann ist das auch natürlich, dass dann gerade der Koalitionspartner, der es vielleicht vorher anders noch gesehen hat, dass man mit dem darüber sprechen muss. Und dass man darüber sprechen muss, warum man jetzt Dinge ändert. Und ich finde, dass wir das wirklich gut hinbekommen. Mein Eindruck ist, dass das kritisch, aber konstruktiv ist. Und dass wir bisher auch gemeinsam immer zu vernünftigen Ergebnissen gekommen sind. Wir sehen das daran, dass es innerhalb kürzester Zeit möglich war, eine der größten Schulgesetznovellen wirklich im Konsens auf den Weg zu bringen. Dann reden wir über Debatten wie Haushaltskürzungen. Natürlich sind Kürzungen immer schmerzvoll und nie irgendwie Dinge, die man gerne macht. Von allen Seiten nicht, weder die Akteure im Parlament noch ich als Exekutive. Aber wir brauchen einen verfassungskonformen Haushalt und den Auftrag hat mir das Parlament gegeben. Und vieles davon hat im Konsens stattgefunden und manche Entscheidungen musste die Exekutive in dem Sinne dann ich treffen, um noch handlungsfähig zu sein und nicht in eine Haushaltssperre reinzulaufen. Okay.
So ein Knackpunkt jetzt zuletzt war ja gewesen, das Thema Inklusion und auch in Zusammenarbeit mit der Sozialverwaltung. Was ist denn da passiert, dass es so geknallt hat plötzlich?
Also ein Stück weit irritiert war ich tatsächlich über den Umfang auch. Es geht um die Verordnung, um die sonderpädagogische Verordnung. Die Arbeitsebene hat ganz klar gesagt, dass es da Handlungsbedarf gibt. Wir beklagen häufig, dass wir dort zu bürokratisch sind. Wir reden über Kinder mit besonderen Bedarfen. Wir reden aber auch darüber, dass diese Kinder noch schneller eigentlich ihre Unterstützungsbedarfe benötigen, beziehungsweise die Entscheidung, was ihnen zusteht. Und die Arbeitsebene hat ganz klar kommuniziert, dass wir da entbürokratisieren müssen, dass wir bestimmte Handlungsfelder beschleunigen müssen. Dementsprechend ist die SOPED-Verordnung angepasst worden. Es gab gar keine Neuerungen, sondern wir haben wirklich bestimmte Dinge entschlackt. Wir haben weder was rausgenommen noch was dazugenommen, sondern Prozesse in unseren Augen optimiert. Es ist üblich, dass man so eine Veränderungen von Verordnungen beteiligten Verwaltungen zur Kenntnis gibt. Die Geschäftsordnung gibt nicht vor, dass man eine Zustimmung braucht, aber es ist einfach nur kollegial. Ich wünsche mir das ja auch von anderen Verwaltungen, dass man, wie gesagt, wir machen ja was, liebe Kollegen, schaut mal drauf. Dann gab es eine kritische Rückmeldung, die ist zu 75%, 80% abgeräumt worden und ein Kritikpunkt konnte aus rechtlichen Gründen dem Kunde nicht Folge geleistet werden, wie das die Integrations- und Sozialverwaltung sich gewünscht hat, obwohl ich Teile des Wunsches sogar nachvollziehen kann, aber es geht rein rechtlich nicht. Es ist eine Bundesgesetzgebung und dann mussten wir darauf bestehen, dass das da so stehen bleibt, wie es ist. Ich verstehe, dass man aus Sicht einer Integrationsverwaltung da an der Stelle sagt, ich tue mich schwer damit, das sehe ich kritisch, das ist okay. Ja, und trotzdem kann ich eine Verordnung, die sonst gute Dinge in der Anpassung für die Beteiligten bringt, nicht stehen lassen. Wie gesagt, es gibt auch keine rechtlich keine Notwendigkeit dafür. Und deswegen ist die Entscheidung dann so gefallen. Wir sind da jetzt aber seit einigen Wochen wirklich in klärenden Gesprächen. Und ich denke, dass wir auch die Akteure, die da momentan vielleicht noch skeptisch sind, in den Gesprächen auch wieder abholen können und dann auch wieder geschlossen darauf schauen.
Also da kommt nochmal sozusagen was.
Also es wird keine Änderung geben nochmal oder eine Anpassung, aber wir sind mit den Akteuren darüber im Gespräch, warum die Dinge so sind, obwohl wir es jetzt schon einigen erklärt haben, aber der Austausch ist immer wichtig, wenn es darum geht, auch einen Kompromiss zu finden.
Ich würde ganz gerne beim Thema Inklusion bleiben. Das gab jetzt, wenn man sich das anguckt, wo wird gerade gebaut, wo wird gerade nicht gebaut, wo sind gerade Baustopps, stelle ich fest, bei den inklusiven Schwerpunktschulen wird gerade ein bisschen Tempo rausgenommen, dafür werden jetzt irgendwie neue Förderzentren beschlossen und gebaut. Was eigentlich dem Gedanken der Inklusion widerspricht. Also warum bauen wir neue Förderzentren?
Also zum einen ist das Vergleich von Apfel und Birnen. Also eine inklusive Schwerpunktschule, dafür muss sich eine Schulgemeinschaft bewusst entscheiden. Das kann ich niemandem vorschreiben.
Genau, aber ich kann ja ein Gebäude bauen mit der Zielstellung, da und da soll es hingehen.
Lassen Sie mich einen Schritt nach dem anderen machen. Ja, also eine inklusive Schwerpunktschule, da muss die Schulgemeinschaft eine Entscheidung treffen. Alle, die sich bei uns melden, bekommen immer ein positives Votum. Wir haben noch keine inklusive Schwerpunktschule, also die oder eine Schule, die das werden möchte, behindert, aufgehalten, anderweitig beraten. Die bekommen das alle. Sie bekommen ja dann andere Ressourcen in Stunde der Personalzuweisung. Wir machen das. Alle Schulen, die wir bauen, Herr Fechner, alle sind hochinklusiv. Die haben Teilungsräume, die haben therapeutische Bäder, die sind barrierefrei. Alle Schulen, die wir neu bauen und auch Ergänzungsbauten, die wir machen, erfüllen die Voraussetzungen der inklusiven Beschulung. Da wird auch nichts dran geändert. Das habe ich auch in den ganzen Spardebatten immer gesagt, dass wir auch an der Qualität der Ausstattung der Schulen und an der Möglichkeit der Beschulung nichts ändern. Aber, und das gehört auch zur Betrachtung der Realität dazu und dann zum Ehrlichmachen, wir haben Kinder, und wir haben momentan gerade in Zeiten der Schulanmeldung wöchentlich Briefe von Eltern, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind inklusiv beschult wird. Ich möchte gern einen geschützten Sozialraum haben. Ich möchte gern, sie nennen das Förderzentren, die Eltern sprechen immer in ihren Briefen von einem geschützten Sozialraum, von einer kleinen Gruppe, von einer anderen Zusammensetzung der Professionalisierung und wünschen sich das. Und wir bauen jetzt zwei Förderzentren in dieser Legislatur, die übrigens auch unter Rot-Rot-Grün schon beschlossen waren. Also in 24 Monaten trifft man keine neuen Beschlüsse. Ist jetzt nicht so, dass wir die jetzt irgendwie forciert haben, sondern wir setzen sie de facto um. Also auch Rot-Rot-Grün fand es mal eine richtige Entscheidung, Förderzentren noch zu bauen für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung, mit dem Schwerpunkt Autismus. Denn genau darüber reden wir. Über Kinder, die aus dem Autismus-Spektrumstörung kommen und die wirklich, so wie sich auch ihr Bild darstellt, der Symptomatik nicht beschulbar sind im Regelschulsystem. Weder in größeren Gruppen noch, und da spreche ich nicht von Klassenstärken, wie wir jetzt überbelegt haben, sondern wirklich von größeren Gruppen außerhalb der Förderschulgruppe. Über den Ganztag von 8 bis 16 Uhr. Und das sind halt einfach Symptombilder, denen muss man sich auch in der Bildungspolitik, da muss man sich der Realität stellen und sagen, dass so ehrenswert und erstrebenswert der Gedanke der Inklusion ist. Es geht nicht für alle Kinder. Und deswegen, es sind alle Förderzentren mal vor vielen Jahren geschlossen worden in Berlin, tut es jetzt leider Not, eine geringe Anzahl an Plätzen neu zu schaffen, um auch diesen Kindern eine Möglichkeit der Beschulung zu bieten.
Also da gibt es so zwei Personengruppen, die ich immer wieder höre, wenn es um die Frage von Förderzentren geht. Das eine sind sozusagen die mehrfach schwerstbehinderten Kinder und das andere sind Kinder mit Autismus-Disposition. Aber es gibt ja unabhängig davon, dass auch diese Personengruppen ja ein Recht auf Teilhabe an der Gesellschaft haben, gibt es ja aber tatsächlich auch noch mehr Symptombilder, nenne ich es jetzt einfach mal so ein bisschen ungelenk vielleicht. die aber trotz allem, erlebe ich auch selber immer wieder, Schwierigkeiten haben, an eine Regelschule zu kommen, obwohl sie durchaus regelbeschulbar wären.
Korrekt. Und wir beschulen so viel wie kein anderes Bundesland Kinder inklusiv, was unsere Inklusionsquote betrifft von Kindern, die eine Diagnostik haben. Aber, und ich finde, das ist auch ehrlich von der einen oder anderen Schule, wir wünschen uns, und das ist auch unsere Zielperspektive, dass die Bestandsschulen inklusiv beschulen. Aber wenn ein Kind mit einer besonderen Beeinträchtigung kommt, was grundsätzlich inklusiv beschulbar wäre, aber eine Schule sagt, ich schaffe das aufgrund räumlicher, personeller Qualifizierungsvoraussetzungen nicht, dann finde ich, ist das fair, das den Eltern von vornherein zu sagen. Wichtig ist, Herr Fechner, die Familie dann damit nicht alleine zu lassen, sondern dann wirklich auch im Verbund zu schauen mit dem Schulamt, mit der Schulaufsicht. Gerne auch, also wir sind zwar die letzte Instanz, weil es immer im Bezirk liegt und beim Schulträger erstmal, aber auch wir unterstützen gerne die Familie mit der Aufgabe, nach einem geeigneten Schulplatz nicht alleine zu lassen, sondern dann wirklich zu unterstützen und zu sagen, was gibt's noch in der Umgebung, welche Schule kann sich das vorstellen oder ist de facto auch schon erfahren mit Kindern mit besonderen Bedarfen. Mhm.
Sie hatten vorhin den Punkt genannt, was ist eigentlich bei einer Schulgemeinschaftsneugründung? Also Sie sagen, Sie bauen jetzt ganz viele Schulen, die auch alle inklusiv ausgelegt sind, aber die Schulgemeinschaft muss sich selber entscheiden, am Ende auch inklusiv arbeiten zu wollen.
Nein, haben Sie mich missverstanden. Also die Schulen, die wir bauen, sind alle inklusiv angelegt, genau, und werden auch inklusiv arbeiten, aber es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen einer inklusiven Schule und einer inklusiven Schwerpunktschule.
Genau.
Das entscheiden die Schulgemeinschaften tatsächlich selber.
Genau, aber die Schulen, die Sie jetzt bauen, sind grundsätzlich nutzbar als inklusive Schwerpunktschule?
Ja, definitiv.
Und da gibt es auch keine Möglichkeit seitens der Bildungsverwaltung zu sagen, wir eröffnen diese Schule zwingend in dieser Form? Das suchen also, eine Schulleitung, die darauf hinarbeiten möchte.
Ich würde mir ja sehr wünschen, dass die, und das würde manchmal auch der ein oder andere Bezirk sich wünschen, dass wir eine Deutungshoheit haben über die Schulplatzgestaltung, aber de facto liegt, dass sowohl der Bedarf als auch dann die Umsetzung der Schulplätze immer beim Schulträger und damit beim Bezirk. Wir sind aber jetzt, ist ja nicht so, dass wir aneinander vorbeireden oder nicht miteinander reden, sondern selbstverständlich würden wir einem Bezirk, der jetzt de facto auch in seiner Anmeldezahl und in seiner Diagnostik nachweisen kann, dass er einen Aufwuchs hat an bestimmten Stellen, immer sehr dahingehend beraten, wenn da eine Schulneugründung ist, intensiv darüber nachzudenken. Weil der Bezirk ja aber auch selber die Not hat, diese Kinder unterzubringen. Es ist ja jetzt nicht so, wenn er dann schon die besten Voraussetzungen an einem neuen Standort hat, ja, wäre ja auch der Bezirk schlecht beraten, dann den nicht entsprechend zu nutzen. Also ich glaube, wir tun den Bezirken an der Stelle Unrecht zu sagen, dass sie nicht selber auf die Idee kommen, dann so einen Standort auch dafür zu nutzen. Anweisen kann ich es nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir nicht mit den 12 Bezirken darüber sprechen, wo es sich anbietet.
Also du weißt auch gar keine Unterstellung oder sollte gar keine Unterstellung meinerseits in Richtung der Bezirke sein, sondern ich stelle einfach nur fest, ich war selber tatsächlich als externer und dann später Schulkonferenzmitglied an einer Gründung einer solchen Schule mit beteiligt.
Inklusive Schwerpunktschule
in Spandau. Wir hatten uns damals getroffen auf der Eröffnungsveranstaltung. Und da ist mir das tatsächlich auch aufgefallen, weil ich gedacht habe, so okay, man baut jetzt irgendwie diese Schule, aber wir müssen im Nachhinein in der Schulkonferenz nochmal beschließen, dass wir wirklich so arbeiten wollen.
Und das gibt aber das Schulgesetz so vor.
Das gibt das Schulgesetz so vor, aber da könnte man ja auch anpassen, oder? Da könnte man ja hinarbeiten, dass man sagt, wir fördern das und untersetzen das auch schulgesetzlich.
Wir haben das ja schulgesetzlich unterfördert, indem wir es schaffen. Wir haben es personell und haushalterisch untersetzt. Wenn ich es rausnehme, verpflichte ich de facto alle Schulgemeinschaften, das so zu machen. Und ich bin schon ein Fan davon, dass eine Schulgemeinschaft das auch wirklich will. Denn zur sonstigen inklusiven Beschulung sind ja alle Schulen schon verpflichtet. Also es kann sich ja keine Schule dem entziehen. Und Sie wissen das, wir haben immer wieder Eltern, die sich da noch einklagen an Schulstandorten für die inklusive Schulung. Und denen wird stets und immer Recht gegeben.
Okay. Ich würde ganz gerne mal den Themenkomplex wechseln. Wir haben in Berlin eine Quote bei Kinderarmut von 25%. Mhm. Das ist ja mehr als erschreckend tatsächlich. Mhm. Was ich wahrnehme, und das ist auch nicht nur meine Wahrnehmung, wir haben einfach seit längerem auch in der öffentlichen Debatte eine verstärkte Aggressivität gegenüber Armutsbetroffenen. Ich sage mal, dieser Begriff Geringverdiener ist ja mittlerweile wieder Schimpfwort auf Schulhöfen, aber auch in der öffentlichen politischen Debatte. Und das beeinflusst natürlich auch am Ende das Selbst- und Fremdbild von Schülerinnen und Schülern und damit am Ende auch deren spätere Chancen im Leben. Also wenn man sozusagen mit so einem gedrückten Selbstbild irgendwie durch die Schullaufbahn geht, wird man nicht hinterher anfangen zu fliegen plötzlich. Wo sehen Sie denn da Ihre Möglichkeiten als Senatorin hier in Berlin?
Also die Armuts
in Bezug auf diese Debatte?
Also die Armutsdebatte ist ja eine Debatte, die wir bundesweit führen, in Berlin seit vielen Jahren sehr intensiv. Die Reaktion von Berlin darauf war stets, mehr finanzielle Ressourcen in das System zu geben. Und das hat ja nun das Ergebnis, dass in Berlin Bildung wirklich kostenfrei ist. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, im Gegensatz zu den 15 anderen Bundesländern führen diese Familien ja keine Debatten darüber, ob sie sich den Ganztag / den EFEB leisten können, ob sie sich das Schülerticket leisten können, die Schulausflüge, dass wir die Lernmittelbefreiung haben, das Mittagessen etc. Das trägt dazu bei, dass im Schulalltag die Schüler alle dasselbe erstmal mitmachen können und dasselbe im Ranzen haben, wenn es um Arbeitshefte geht und so eine Geschichten. Was aber nicht verborgen bleibt, sind natürlich trotzdem die fehlende Sensibilisierung, auch beim pädagogischen Personal vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und daran müssen wir arbeiten, also dass bei bestimmten Themen im Unterricht, bei Ausflügen achtsam damit umgegangen wird, welche Kinder sitzen im Klassenzimmer, wie argumentiere ich, welche Alltagsbeispiele nehme ich. Wir sehen das und ein sehr prominenter Vertreter ist ja immer auch wieder Pfarrer Siegelko, der ganz klar sagt, dass er einen Teil dieser Kostenfreiheit ja nehmen würde und dieser Ressource, der finanziellen Ressource, die dahinter steckt, und sie den Schulen direkt geben würde und gar nicht immer nur die Familien geben würde, weil er halt auch sagt, und ich meine, er macht das jetzt über 30 Jahre ausschließlich mit armutsbetroffenen Familien, hat ja nie was anderes gemacht, weil er halt ganz klar sagt, damit könnte Schule vor Ort dafür sorgen, dass alle dieselben Arbeitshefte immer in Fülle haben, an allen Ausflügen teilnehmen können. Wir haben jetzt auf Bundesebene, und dort gehört es auch hin von der Regelung her, das Thema der Kinder-App wieder. Das heißt, wie gelingt uns noch besser in der Zukunft Partizipation, Zugänge zur Musikschule, zum Sportverein. Das sind Kosten, die können zum Teil von Familien beantragt werden über das Bildungs- und Teilhabepaket. Auch wieder bürokratisch, gegebenenfalls sprachliche Hürden. Es ist auch eine Frage von Scham, ich bin da bei Ihnen. Und was ich immer tatsächlich auch als ehemals betroffen auch ganz klar sage, ist, wir vergessen bei dieser Debatte und gerade in der Stadt Berlin das Thema der Alleinerziehenden. Berlin ist die Stadt bundesweit der Alleinerziehenden und es sind häufig die 30 Stunden die Woche arbeiten gehen, weil wenn man sich alleine um 2, 3 Kinder kümmert, geht auch nicht mehr. Man verdient Geld, man zahlt Steuern, aber es reicht schlichtweg nicht für alles.
Als Alleinerziehende kommen sich mit Mindestlohn nicht klar.
Genau. Und diese Frauen sind aber auch Bürgergeldempfänger.
Genau.
Na, nämlich in der Bezuschussung. Und dort zum Beispiel zu sagen, wir schaffen eine Kinder-App, damit diese Mutter nicht noch bei ihrem Arbeitgeber eine Stunde abknapsen muss, um zu den Öffnungszeiten der Ämter hinzugehen und diesen Antrag zu stellen, sondern zukünftig zu sagen, meine Kinder können zum Sportverein gehen, zur Musikschule. Dafür muss sich ja was ändern, weil Sie haben vollkommen recht. Es ist nicht nur eine Frage des Selbstbildes der Kinder, sondern geben wir ihnen auch alle Möglichkeiten, das Bestmögliche aus sich rauszuholen. Und das sind Dinge, wie gesagt, die Regelung gehört auf Bundesebene, das Bewusstsein gehört aber in das Land hinein und damit auch in die Qualifikation des pädagogischen Personals. In Berlin ist viel passiert. Wir haben in Berlin inzwischen auch viele Kooperationen, die wir an die Schule direkt gebracht haben. Ein Beispiel, was jetzt auch zum Thema passt, wir haben die Kooperation mit den Sportvereinen. Wir haben die dieses Jahr nochmal vertieft, weil ich halt auch möchte, insbesondere an den Grundschulen, dass die Vereine während des Ganztags, wo es die Eltern kein Geld kostet, in die Schulen reingehen und dort vor Ort ihr Angebot machen. Zum einen, weil die Kinder ohnehin jetzt bis 16 Uhr in unseren Schulen sind, aber weil es dann auch kostenneutral ist für alle Familien. Also eine Win-Win-Situation für alle Akteure. Und das, so eine Form der Kooperation, gilt es ja auszubauen. Also das, was wir jetzt machen mit den Sportvereinen, kann im SGB VIII verankert werden, zum Beispiel für die Musikschulen, für die Volkshochschulen. Ja, vielleicht auch für eine Theatergruppe, die von draußen rankommt. Also ich kann mir da viel vorstellen, das ist jetzt nicht vollständig. Ja. Aber diese Institutionen oder diese Kooperationspartner gehören in die Institutionsschule mit hinein. Zumal wir ja ab kommenden Jahr auch den verpflichtenden Ganztag haben. Das heißt, wir sind zumindest in Klasse 1 und 2 dazu verpflichtet, bis 16 Uhr die Kinder vor Ort zu haben. Berlin hat da gar kein Problem, weil wir machen das jetzt schon seit vielen Jahren. Für uns ist eher die Frage, wie gestalten wir das qualitativ? Und das wäre ein Punkt, wir hätten die Bürokratie raus, wir würden die Ämter entlasten, die Familien müssten da nicht hin und die Akteure wären vor Ort in den Schulen.
Weil ich einfach feststelle, also Sie haben jetzt ganz viel über den innerschulischen Betrieb sozusagen gesprochen oder wie man den Sozialraum in die Schule reinholt, war die aber auch feststellbar, dass die Stadt einfach immer teurer wird. In jeglichen Zusammenhängen, ob die Lebenshaltungskosten sind, ob die Mietkosten sind. Und was dazu führt, Sie sind Abgeordnete von Marzahn. Mhm. Gärten der Welt, habe ich jetzt gerade neulich mal geguckt, selbst da muss man natürlich einen Eintritt bezahlen. Und ich frage mich halt, okay, wo ist der Platz sozusagen für Leute mit einem normalen oder vielleicht sogar unterdurchschnittlichen Einkommen in der Stadt? Wo bleiben die?
Also auch in den Gärten der Welt kommen sie ja mit einem Budpass rein für einen ganz anderen Betrag, als wenn wahrscheinlich wir beide da mit unseren Kindern hingehen würden.
Aber dafür brauchen sie einen Budanspruch.
Aber dafür brauchen sie den Budanspruch. Und das könnte man zum Beispiel mit dieser Kinder-App auch kompensieren, indem halt wirklich die Kinder dort den Zugang hätten. Alles kostenfrei zu machen, das wird sich kein Land dieser Welt und auch keins der Bundesländer leisten können, es flächendeckend nur über den Landeshaushalt zu finanzieren. Denn auch die Leute, die in den Gärten der Welt arbeiten, müssen bezahlt werden.
Selbstverständlich.
Ja, also und ich kann den Eintritt bei den Gärten der Welt leisten und das finde ich auch sozial gerecht, dass ich ihn dann auch bezahle. Wo Sie recht haben, und das steht ja auch im Familienbericht drin, das sind Themen wie Wohnraum. Ja, wie kommen wir in die Situation, dass Familien bezahlbaren Wohnraum finden in Berlin? Das sind aber Debatten, die kann nicht die Bildungsverwaltung lösen, die kann sie anstoßen und immer wieder thematisieren, aber gelöst müssen sie im Senat werden und tatsächlich unter Beteiligung von anderen Fachverwaltungen.
Der Bundeskanzler sagte jetzt kürzlich, und Sie haben ja den Koalitionsvertrag mit ausgehandelt, eine 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance wären nicht mehr machbar, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen. Jetzt, da habe ich mich dann kurz gefragt, was wäre denn jetzt Ihre Antwort als Familiensenatorin darauf, die Koalitionsvertrag mit ausgehandelt hat? Weil ich weiß, dass es natürlich ganz viele Familien gibt, wo die Eltern einfach sagen, meine Woche ist trotzdem voll.
Das stimmt. Ich gebe dem Kanzler trotzdem recht. Also wir haben mehr Leute, die versorgt werden müssen, aber weniger Arbeitsleistung. Das sehen wir ja gerade eben. Gleichzeitig, Sie haben ja gerade gesagt, muss ja das Geld für den Landeshaushalt, um Dinge zu ermäßigen, wieder für Familien irgendwo herkommen. Das heißt, wir brauchen Wirtschaftskraft. Wir müssen Leute, die arbeiten gehen. Aber und ich denke, dass der Kanzler, der ja nur selber eine Frau und drei Kinder hat, das auch aus eigener Erfahrung kennt. Wir müssen flexibler werden in den Modellen, die wir zur Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Warum muss eine Frau oder auch ein Vater, ich will das gar nicht immer nur auf eine Seite reduzieren, das ist ja keine 40-Stunden Präsenzwoche und die muss auch nicht übrigens von 8 bis 17 Uhr gehen. Ja, also man kann genauso sagen, das Homeoffice oder die Sharing-Geschichten sind ausreichend thematisiert, aber wir müssen vielleicht auch dahin, dass wir sagen, es ist vollkommen in Ordnung, dass Eltern bis 14, 15 Uhr arbeiten, dann von 15 bis 19 Uhr Care-Arbeit machen, aber sich vielleicht 20 Uhr auch wieder an den Rechner setzen wollen und die Dinge vor- oder nachbereiten wollen. Ja, aber natürlich brauchen wir auch Wirtschaftskraft. Also auch, wir können unserer nächsten Generation auch nur was hinterlassen, wenn wir jetzt auch tatsächlich, so wie es unsere Vorgänger, also unsere Eltern und Großeltern und Urgroßeltern, uns ja diesen Wohlstand erwirtschaftet haben, indem sie alle arbeiten gegangen sind. Also es hat ja, ist ja keiner, also meine Eltern und Großeltern, war keiner irgendwie einen Tag zu Hause, haben trotzdem 3, 4, 5 Kinder großgezogen. Aber diese Flexibilisierung vermisse ich stark und auch das Bewusstsein bei Vorgesetzten zu sagen, natürlich kannst du an der Besprechung digital mitnehmen oder selbstverständlich, wenn du sagst, du willst das zu einem anderen Zeitpunkt machen, Hauptsache die Arbeit wird erledigt, dann geh jetzt zur Kita und hol dein Kind ab oder geh zum Elterngespräch, das ist vollkommen legitim. Geh zum Arztbesuch, keine Ahnung, oder geh einfach und hol dein Kind aus dem Sportverein ab oder guck bei einer Aufführung zu. Also es gibt ja viele Dinge. Sie wissen, dass ich selber auch viele Kinder zu Hause habe. Auch das wird hier besprochen in dem Büro. Und auch ich sage als Senatorin, es gibt Termine, die sind nicht verhandelbar, weil auch sie mir wichtig sind. Und auch da muss Vereinbarkeit her. Und ich glaube, dieses Thema Attraktivität des Arbeitsplatzes und gleichzeitig Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die müssen da sein. Und trotzdem wird es auch Familien geben, Mütter, Väter, die sagen, ich hätte aber gerne eine 4-Tage-Woche. Aber es geht halt dann nicht bei derselben Bezahlung.
Das ist klar. Also ich glaube, das erwartet auch niemand, dass man für eine 4-Tage-Woche die gleiche Bezahlung bekommt, vielleicht wie für eine 5-Tage-Woche. Mein Eindruck ist nur, der in der Debatte entstanden ist, wir haben natürlich einen Fachkräftemangel, wir haben Fachkräfteprobleme. Sie haben jetzt gerade sozusagen auf unsere Vorgängergeneration rekurriert. Wir sind tatsächlich sogar fast ein Alter. Insofern sind wahrscheinlich auch unsere Eltern im selben Alter. Jetzt ist es ja aber so, dass diese Boomer-Generation deutlich größer ist als unsere Generation. Und wir auch, glaube ich, noch mal größer sind als die Generation, die jetzt nach uns kommt. Mein Eindruck war einfach, man versucht jetzt sozusagen diesen Fachkräftemangel, der durch diese große Verrentungswelle entsteht, jetzt sozusagen dadurch zu kompensieren, dass man sagt, arbeite gefälligst einfach alle mehr.
Na gut, jetzt ist ja Mehrarbeit jetzt nicht das gleiche wie eine 4-Tage-Woche, sondern ich glaube, wenn alle 5 Tage die Woche arbeiten gehen, dann ist das nicht Mehrarbeit, sondern das, was vorher auch da gewesen ist. Das Problem, jetzt bin ich jetzt hier nicht für Arbeit zuständig und Wirtschaft, geschweige denn auf Bundesebene.
Aber sind für Familien zuständig?
Für die Familie, deswegen spreche ich immer von Vereinbarkeit. Und da gehört übrigens für meinen Aufgabenbereich Betreuungsangebote. Also meine Aufgabe ist es dann, Vereinbarkeit zu schaffen, indem wir Kita-Plätze schaffen, Schulplätze schaffen, Ganztag ausbauen oder den gut machen den Ganztag, damit wirklich Eltern auch ein gutes Gefühl haben, während sie arbeiten sind, dass ihre Kinder gut betreut sind. Aber das ist ja die Debatte, die ich als Familiensenatorin führen muss. Und gleichzeitig kann man aber bei so einer Sache ja auch nicht gänzlich sagen, die Arbeitskraft der Eltern spielt keine Rolle.
Okay, ich würde jetzt mal tatsächlich einen etwas stärkeren Bruch vielleicht machen. Wir sind jetzt etwa ein Jahr vom Ende der Legislatur, anderthalb Jahre ungefähr. Jetzt wurde in den letzten zweieinhalb Jahren wurde ganz viel gesprochen über die Sachen, die Sie gemacht haben bisher, über die Schulgesetznovelle, die verabschiedet worden ist. Wir hatten das Thema auch hier im Podcast schon ein paar Mal. Was mich mal interessieren würde, was ist denn jetzt eigentlich der Plan für die nächsten anderthalb Jahre bis zur Wahl? Was haben Sie denn noch vor? Sag ich, ein krasser Bruch jetzt, aber...
Ja, wir haben ja noch einige Themen, die wir hier haben, Herr Fechner. Also wir haben momentan ja noch eine Schulgesetznovelle in der Pipeline. Wir reden ja tatsächlich über Veränderungen für die Schulen in freier Trägerschaft, die ja tatsächlich auch Tausende von Schulplätzen zur Verfügung stellen und in jetzt jahrzehntelang keine Verbesserung erfahren haben in ihrer Situation. Gleichzeitig aber eine tolle Arbeit machen, indem sie auch über 10% der geflüchteten Kinder mit bei sich aufgenommen haben, auch unglaublich viele Kinder inklusiv beschulen. Das sind Themen, deren wir uns jetzt annehmen. Das heißt, die Schulgesetznovelle gilt es noch zu verabschieden. Das zweite große Thema ist der Doppelhaushalt. Also anderthalb Jahre Wahl oder hin oder her. Wir haben eine Verantwortung für die Berlinerinnen und Berliner. Dazu gehört ein solider Haushalt. Da haben wir als Senatsverwaltung und auch ich selbstverständlich noch vor Ostern unseren Einzelplan erstmal aufgestellt. Und jetzt geht's in den Verlauf, wie es immer geht. Das heißt, es wird in die parlamentarische Debatte gehen. Vor und nach der Sommerpause wird es dann richtig losgehen. Das ist ein Thema, was wirklich momentan, glaube ich, allen unter den Nägeln brennt. Und da sage ich ganz klar, meine Verantwortung ist es, auch in den anderthalb Jahren, die ich jetzt noch legitimiert bin in dieser Legislatur, Schulplätze zu schaffen, dafür zu sorgen, dass es keinen Stellenabbau gibt, auch wenn der von anderen politischen Mitbewerbern immer wieder ins Feld geführt wird, wo man Geld sparen kann, sage ich ganz klar, das wird es mit mir nicht geben. Und genauso werde ich auch in der Schulbauoffensive nicht noch mehr Geld rausnehmen, als jetzt schon durch das Parlament stattgefunden hat. Und wir werden über das Thema Qualität reden müssen. Ja, wir müssen darüber reden, dass unsere Schüler mit besseren Kompetenzen und mit mehr Mindeststandards unsere Schulen verlassen müssen. Und das sind die drei Themen, die ich im Bildungsbereich zumindest bei diesen Haushaltsberatungen ganz klar auf der Agenda stehen habe. Und wo ich gespannt bin auf die Diskussion, wo ich aber als zuständige Senatorin sage, das ist für mich eigentlich unverhandelbar. Und das sollte auch für die Eltern, ist das zumindest in meinen Gesprächen, die ich führe, ganz klar der Fokus zu sagen, jedes Kind braucht einen vernünftigen Schulplatz. Wir müssen endlich aus der Situation der überfüllten Schulklassen auch mal rauskommen. Ja, ich habe auch gerade gesagt, wie viele Kinder in den letzten Jahren noch dazugekommen sind mit einer Schulpflicht. Wir brauchen Personal. Und klar, wir haben einen Lehrkräftemangel. Den kann ich aber nicht beantworten, indem ich in dieser Haushaltsdebatte sage, dann streiche ich die unbesetzten Stellen und gebe sie dem Spardiktat zum Opfer. Das mache ich nicht, sondern die Schulen brauchen dieses Geld, um Vertretungslehrer, Quer- und Seiteneinsteiger einzustellen. Und das ist nicht alles schön, aber das ist notwendig aktuell und ich will, dass diese Notwendigkeit auch anerkannt wird und auch den Schulen weiter zur Verfügung gestellt wird. Und in der Qualitätsdebatte reden wir darüber, dass wir dafür sorgen, dass die Mindeststandards in den Basiskompetenzen erreicht werden, dass wir aber auch mündige Bürger aus unseren Schulen entlassen. Das heißt, dass das Thema Demokratiebildung auch in unseren Schulen adäquat wiedergespiegelt wird. Und das sind Sachen, die haben wir jetzt so auch im Einzelplan und der Aufstellung wiedergespiegelt. Also indem ich ganz klar sage, ich brauche so viel Personalkosten, ich brauche so viel für die BSO, ich brauche so viel für Projekte und Zuwendungen. Und jetzt gehen wir in die Debatte und das wird schon nochmal ein Thema werden.
Wir hatten jetzt, Sie haben das Thema jetzt aufgemacht, die Kürzungen waren jetzt zuletzt wirklich heiß diskutierte Thema. Jetzt haben Sie gesagt, okay, die und die Sachen sind sozusagen in den Schulen sind mir wichtig. Aber jetzt wurde auch viel insbesondere im außerschulischen Bereich tatsächlich zusammengekürzt, wo es auch heiße Debatten drum gab. Die Frage, die ich mir irgendwann zwischendurch gestellt habe, wo wäre dann für Sie die rote Linie, wo Sie sagen, bis hier mit mir und nicht weiter?
Für mich sind rote Linien schon überschritten worden, Herr Fechner. Die werden nur draußen überhaupt nicht so heiß diskutiert, was mich total erschüttert. Keiner schreit darüber, dass wir 200 Millionen aus dem Schulbau genommen haben. tausende Schulplätze gestrichen haben. In Reinickendorf, ein Standort, 400 Plätze für Schüler mit geistiger Beeinträchtigung, zum Teil inklusiv beschult. Habe ich niemanden draußen gehört, der schreit. Oder dass wir eine technische Sperre, das ist keine richtige Kürzung, aber es ist eine technische Sperre von 150 Millionen an den Personalmitteln haben. Das heißt, jedes Mal gehe ich dann damit zum Finanzsenator und sage, ich kann jetzt ja aber wieder einstellen, schmelzt die bitte ein Stück ab, diese Sperre. Ja, und das andere ist, dass wir beim Kita-Ausbau von über 40 Millionen jetzt bei 11 Millionen sind. Das heißt, 25% der Mittel für den Kita-Ausbau noch haben. Und wir haben nach wie vor, insbesondere an den Rändern, dort, wo die Familien jetzt auch wohnen.
Spandau und Hellersdorf beispielsweise.
Ja, auch Lichtenberg, auch Reinickendorf, wo wir ganz klar sagen, das sind Bezirke, die haben Wartelisten auf den Kitas noch. Die sind nicht wie im inneren Bereich und den innerstädtischen Bezirken, dass die da schon quasi suchen, sondern da haben wir noch eine Not. Und ich kann ja eine Familie aus Marzahn-Hellersdorf oder aus Spandau nicht sagen, geh nach Friedrichshain-Kreuzberg oder nach Mitte, da sind Kita-Plätze. Und da haben wir das Volumen gefunden, will ich damit sagen. Das Volumen, um überhaupt hunderte von Millionen auch als Bildungs- und Jugend- und Familienverwaltung zu generieren. Und ja, ich musste, weil dann war auch irgendwann der Technik, der Haushaltstechnik, also der Mittel, die überhaupt zum Kürzen zur Verfügung stehen, Grenzen gesetzt. Und dann habe ich 7 Millionen im Bereich der Zuwendungen gekürzt. Aber das, was ich gerade schon gesagt habe, das waren über 300 Millionen. Und über die 300 Millionen diskutiert keiner in der Stadt, obwohl es das Kerngeschäft betrifft und alle Familien betrifft. Und über 7 Millionen entbrennt immer wieder eine Debatte. Und das lässt mich zumindest irritiert zurück, weil ich mir schon sage, warum stützt sich keiner daran, dass 2000 Schulplätze nicht gebaut werden oder hunderte von Lehrerstellen gesperrt sind. Noch nicht gestrichen, ich wiederhole das immer wieder, aber gesperrt. Oder dass 75% der Kita-Ausbau und Sanierungsmittel, also auch um bestehende Kitas wieder zu sanieren, dass es nie reinzieht, dass es da keinen Frost an den Fenstern gibt, dass die Heizung funktioniert, dass die Außenanlage schön ist, dass da 75% gekürzt worden sind, darüber würde ich gerne Debatte führen. Ja, und das möchte ich halt nicht mehr. Und da habe ich gesagt, dann bleibt in einem Plan, der zu 80% aus gesetzlichen Aufgaben besteht, durch ein Kita-Fördergesetz, ein Familienfördergesetz, ein Jugendfördergesetz, was mir ja Aufgaben gibt, die alle richtig sind, dann bleibt mir nicht viel Spielraum. Und dann treffe ich eine Entscheidung, die auch mich nicht glücklich macht, aber dass ich im Zuwendungsbereich noch 7 Millionen finden musste, um überhaupt weiterarbeiten zu können. Und ja, da sind Träger dabei und natürlich, niemand freut sich, wenn er kein Geld mehr oder weniger Geld bekommt, aber es müssen Entscheidungen getroffen werden und ich habe gesagt, ich muss die Infrastruktur und das Kerngeschäft am Laufen halten.
Sie haben es vorhin gesagt, dieser Schulneubau in Reinickendorf, der gestoppt worden ist, das war auch was, was ich ganz am Anfang mal eingangs meinte mit meiner Frage. Also ich habe wirklich festgestellt, man stoppt diesen Schulneubau und gleichzeitig beschließt man, Förderzentren zu bauen. Also das ist ja nicht nur eine haushalterische Entscheidung, die da
getroffen
wird.
Das ist eine rein haushalterische Entscheidung gewesen. 3 Tage, bevor der Mittelabruf stattfinden sollte, das Baufeld in Reinickendorf ist breit, da kann morgen ein Bagger fahren, weil dort alle Hausaufgaben auch seitens des Bezirks gemacht sind. Also alle Gutachten da sind, das Baufeld ist freigemacht. Da ist einfach über die Koalitionsspitzen die Entscheidung getroffen worden, das kann man rein haushaltstechnisch anhalten. Das ist jetzt sehr technisch formuliert, aber es war halt einfach rechtlich, finanzrechtlich möglich, dort 60 Millionen zu finden. Und deswegen ist das gestoppt worden. Und woanders war der Mittelabruf schon da, dann halt unter anderem beim Förderzentrum. Das war keine Entscheidung zwischen Schulformen, das war eine rein fiskalische Entscheidung und eine haushaltstechnische Entscheidung. Und ja, ich hätte, und wir suchen gerade gemeinsam mit der BIMA, also mit der Bundesebene der Immobilienwirtschaft und des Immobilienbaus, nach einer Lösung, wie wir diesen Standort trotzdem noch, ja, mit einem Verzug von 1-2 Jahren, aber wie wir ihn umsetzen können, weil wir die Schulplätze dort dringend brauchen in Reinickendorf.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben, mündige Bürger. Wie
steht
machen
im Schulgesetz
drin. Richtig, steht im Schulgesetz drin, wie machen wir die Kinder und Jugendlichen zu mündigen Bürgern? Also wir sind ja in dieser interessanten Situation im Moment, dass Wissen ja komplett frei verfügbar ist, ganz oft. Also Wissen ist frei verfügbar, Informationen sind frei verfügbar. Was aber fehlt, ist, habe ich das Gefühl, Orientierung. So, wie sollte die gelingen?
Da haben Sie es ja schon auf den Punkt gebracht. Ich glaube nicht Wissen, sondern ich nenne es mal einfach, Informationen sind frei verfügbar. Ob das jetzt Fakten sind oder keine Fakten, da geht es ja schon los. Hier unterscheide ich eine vertrauenswürdige Quelle von Fake News zum Beispiel. Das sind ja Themen, die momentan eine große Rolle spielen in den Schulen. die debattiert werden und die, denke ich, auch ihren Beitrag dazu leisten, dass wir zum Beispiel ein Wahlverhalten haben an den populistischen Rändern in unseren Schulen, wie wir es ja auch immer wieder in Erhebungen sehen. Die Aufgabe von Schule besteht darin, dafür nicht die Augen zu verschließen, indem wir Dinge verbieten, sondern dass wir unsere Kinder und unsere Jugendlichen insbesondere befähigen, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Das hat was mit Medienkompetenz zu tun. Und dass wir uns auch mit den Medienformen auseinandersetzen in Schulen, über die unsere Schüler Informationen konsumieren. Das heißt, ich kann halt nicht mehr nur mit einem Arbeitsblatt über bestimmte Dinge debattieren, sondern ich muss mich den Plattformen zuwenden. Nicht, dass ich sie gut finde in ihrer Form, wie sie existieren, aber ich muss doch darüber reden, wo unsere Schüler ihre Informationen herbekommen. Das heißt, eine Schule wird nicht mehr drum rumkommen, sich mit Instagram, TikTok und all den Dingen, die schon in der Pipeline wieder stehen, an neuen Plattformen auseinanderzusetzen, um zu verstehen, was hören, sehen, lesen unsere Schüler? Wie tickt der Algorithmus auf so einer Plattform? Weil wenn ich den als Pädagoge verstehe, kann ich dieses Wissen auch an meine Schüler weitergeben und kann sagen, indem ihr so und so konsumiert, indem ihr so und so Dinge anklickt, wird euch immer wieder was angezeigt oder bekommt ihr immer mehr davon. Wir müssen in den Austausch kommen, wir müssen Begegnungen schaffen. Dazu gehört es, mit Akteuren in den Diskurs zu kommen, die mitunter schwierig erscheinen, aber den Diskurs muss eine Demokratie aushalten können und demzufolge auch ein mündiger Jugendlicher, der in der Demokratie groß wird. Dazu gehören Akteure, die auch ich nicht alle gut finde, aber ich kann Fake News, ich kann Falschbehauptungen, unterkomplexe Antworten nur entzaubern, indem ich mich mit ihnen auseinandersetze und sie auch wirklich stelle. Und diese Möglichkeiten muss ich auch Jugendlichen schaffen, in diesen Diskurs einzusteigen. Dafür brauchen Schulen auch wiederum qualifiziertes Personal. Also das kann nicht jeder Pädagoge und das will vielleicht auch nicht jeder Pädagoge. Das ist, also wollen will ich jetzt nicht falsch verstanden wissen, aber man muss dafür wirklich vorbereitet sein für so eine Debatte. Und man braucht dafür Zeit in den Schulen. Dafür haben wir nicht nur diverse Unterrichtsfächer, die da reinspielen würden, sondern das kann eine Schule auch schaffen. Ja, also wir haben Stunden in unseren Schulen, die das ermöglichen, wo eine Schulgemeinschaft sich dann auch dazu bekennen muss, dass Demokratiebildung dann in diesen Formaten stattfinden und in diesen Stunden auch ermöglicht wird. Und da gibt's, also wir haben da richtig tolle Schulen und ich würde sagen, der überwiegende Teil unserer Schulen macht da auch richtig gute Arbeit. Es geht nur darum, das auch weiter zu unterstützen, das zu forcieren. Wir werden das Thema auch im Landesinstitut im Bereich der Fort- und Weiterbildung für unsere Pädagogen aufgreifen und dort immer wieder auch entsprechende Angebote machen, dass wir immer mehr Lehrer haben, die mit dem Thema Demokratiebildung auch angemessen in den Schulen umgehen.
Was mich interessieren würde, also dieses Thema Medien und Demokratiebildung ist ja eins, was breit besprochen wird, haben Sie das auch gerade genannt. Was in dem Zusammenhang immer wieder diskutiert, ist die Frage eines Handyverbots. Ich möchte jetzt gar nicht mit Ihnen über die Frage Handyverbot ja, nein diskutieren, aber das ist sozusagen der Aufhänger, weil der Aufhänger für diese Diskussion sind immer die Plattformen. So, und dann gibt es die eine Seite, die sagen, ja, wir müssen die Kinder irgendwie kompetent machen in den Plattformen. Dann gibt es eine andere Seite, mitunter fließen die auch ineinander, die sagen, nee, wir müssen die Telefone verbieten. Weil ich mich einfach frage, wo ist eigentlich die Aufgabe der Politik? Also ich sag mal, wir haben ja zum Beispiel auch Vorschriften für Alkohol darf nicht an Kinder und da sowieso abgegeben werden. Warum macht man das nicht mit den Plattformen und sagt, wir regulieren euch so stark, dass das gar nicht mehr möglich ist, dass bestimmte Inhalte gar nicht mehr ausgespielt werden?
Also grundsätzlich, Herr Fechner, haben Sie recht, es ist eine Debatte, die können wir nicht mit schwarz oder weiß beantworten, sondern die ist vielfältig. Ein Verbot wird nicht dazu führen, dass ein Schüler mündiger wird. Aber ein Verbot kann bestimmte Sequenzen schaffen, wo ich Zeit habe, mit dem Schüler darüber zu sprechen und Austauschformate zu schaffen. Gleichzeitig, und das ist wieder Bundesrecht, bin ich total bei Ihnen und Sie wissen, dass ich das insbesondere auch nach dem 7. Oktober, auch damals noch als KMK-Präsidentin noch immer gefordert habe, dass schon meine Erwartung ist an bestimmte Streaming- und Online-Dienste etc., einen Kinder- und Jugendschutzfilter einzubauen. Also, dass wir wissen, dass bestimmte Dinge nicht, wenn wir auch wissen, dass es Erkennungsformate gibt, wie ich Minderjährige erkennen kann, dass die bestimmte Sequenzen, Bild- und Videomaterial nicht sehen. Ja, wir haben die Situation ja gehabt, dass die furchtbarsten Dinge sichtbar waren. Aber es geht ja nicht nur um den 7. Oktober, es geht auch um andere Dinge wie sexualisierte Handlungen, Gewalthandlungen und, und. da ist meine Erwartungshaltung und meine Verantwortung und mein Fingerzeig schon Richtung Anbieter. Gleichzeitig ist es trotzdem die Aufgabe von Eltern, übrigens, über die reden wir gar nicht, und auch von Bildungseinrichtungen, dafür Sorge zu tragen, dass unsere Kinder und unsere Jugendlichen verantwortungsbewusst damit umgehen. Und das in Kombination wird dafür sorgen, dass wir einen mündigen Bürger bekommen. Und da hilft eine total eindimensionale Debatte über ein Handyverbot, hilft uns gar nicht bei der Problemlösung. Obwohl man auch die Handynutzung nicht komplett ausblenden kann. Deswegen sage ich, schwarz und weiß hilft uns da nicht. Sondern es sind viele Puzzleteile, die es braucht, um dort wirklich dem Problem Stück für Stück auch Herr zu werden. Ja, und ich würde auch gerne mal eine Debatte führen, welche Rolle spielen Eltern, die ihren Kindern ja das Gerät und den Vertrag geben, die auch einen Zugriff hätten aufs Gerät und dort Nutzungen einschränken könnten. Also das gehört dazu, also wir haben ja auch eine Verantwortung auf Seiten der Eltern. Ja, Schule hat einen Auftrag, einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, aber Eltern haben auch eine Verantwortung. Und eine Verantwortung hat genauso der Anbieter. Und ich glaube, aus diesem Dreiklang mit politisch Verantwortlichen handeln, wird eine Lösung draus.
Also ich werde die Frage definitiv auch nochmal mit zu Eltern nehmen. Ich kann sie jetzt nur nicht sozusagen für Eltern beantworten.
Dann kommen sie wieder mit den Eltern zu mir.
Aber ich wollte jetzt erstmal, wie gesagt, nur wissen, was Ihre Position als Senatorin an der Stelle ist. Letzte Frage vielleicht an der Stelle für heute. Sie haben jetzt gerade gesagt, man muss in den demokratischen Diskurs gehen und muss sich natürlich auch mit Strömungen auseinandersetzen, die vielleicht weniger unsere Zustimmung treffen oder ne, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Bin ich komplett bei Ihnen. Das gibt aber, würde ich jetzt mal sagen, Strömungen, die sich außerhalb des demokratischen Grundkonsens bewegen, wo man einfach auch sagen muss, das gibt irgendwo eine Linie, da endet ein demokratischer Diskurs, insbesondere wenn selbst der Verfassungsschutz sagt, wir haben hier ein Problem, und zwar ein gewichtiges Problem. Ich möchte jetzt hier gar keine Parteien droppen, aber wir wissen alle, wovon die Rede ist. Diese Diskussion gibt es auch in den Schulen immer wieder. Wie gehen Sie damit als Dienstherren um? Wenn Sie feststellen, da gibt es Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus, oder nicht im Haus, aber in den Schulen, die da zweifelhaft unterwegs sind.
Also, wir haben die Situation, dass wir eine Debatte auf Bundesebene angestoßen haben, die übrigens noch gar nicht beantwortet ist abschließend, sondern die tatsächlich ja noch in der Beurteilung, in der rechtlichen Bewertung ist. Gleichzeitig befinden sich Pädagogen immer in einem ganz klaren öffentlichen Dienstverhältnis. Das heißt, ich kann hier nicht aufgrund von Parteizugehörigkeit Dienstrecht außer Kraft setzen und Kollegen entweder beurlauben, geschweige denn entlassen. Das ist schlichtweg rechtlich, dienstrechtlich nicht möglich. Das, was wir immer machen, vollkommen losgelöst, ob jemand eine Parteizugehörigkeit hat oder nicht, wenn sich Pädagogen außerhalb der demokratischen Grundordnung bewegen, durch Äußerungen, Symboliken, schriftlichen Dingen, dann wird dem genauso nachgegangen, auch im Sinne eines Straftatsbestandes, nicht nur eine Verletzung des Neutralitätsgebots gegenüber Schutzbefohlenen und Minderjährigen, sondern tatsächlich auch im Sinne des Straftatsbestands. Das gilt übrigens immer und vollkommen losgelöst, was der Verfassungsschutz gerade eben für die Debatte führt. Und dort sind wir schon immer darauf angewiesen, bei knapp 50.000 Pädagogen im Land Berlin, dass das jemand auch kommuniziert. Wir können nicht 50.000 Pädagogen oder Mitarbeiter kontrollieren. Also wir leben hier in einer Demokratie. Ja. Und aber wenn wir von sowas Kenntnis bekommen, war das in der Vergangenheit schon so und das werden wir auch immer weiterhin so handhaben. Ja?
Okay. Eine letzte Frage habe ich vielleicht noch. Wenn Sie sich was wünschen dürften fürs nächste Jahr bis zur Wahl, stellt man Ihnen vielleicht selten die Frage, oder?
Selten, ja. Ich fange schon an zu überlegen, weil ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt habe bisher. Soll ich jetzt sagen, was ich mir wünschen würde?
Bitte.
Eine bildungspolitische Debatte, die sich an den Realitäten dieser Stadt messen lassen muss. Das würde ich mir wirklich wünschen. Wir können alle unterschiedliche Standpunkte haben, aber wir müssen Realitäten anerkennen. Und nur so können wir auch zu guten, konstruktiven Lösungen für die Berlinerinnen und Berliner kommen. Das ist wirklich für mich immer die Grundvoraussetzung.
Okay. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Und alles Gute erstmal weiter.
Bitte? Ja, ich war nur irritiert gerade eben. Ja,
danke. Es war eine Punktlandung zeitlich.
Das klingt doch immer gut hin, Herr Fechner.
Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, dies war Episode 94. Wir bewegen uns auf die Episode 100 zu. haben sie. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Gerne bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen, und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war der Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank. Thank you.